Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zur mittlerweile 262. Folge zu unserem MLS-Podcast. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit dabei ist die liebe Anne.
Hallo.
Ja, und Vincent, ich weiß so nicht, Trade Deadline abgelaufen, Anne, sucht aber irgendwie immer noch Spieler für sein Team. Mal schauen, was wird.
Na gut, wir sind in der MLS, da macht gefühlt alle drei Wochen das Transferfenster auf. Also eben. Das weiß er ja auch, also er kann in Ruhe weitersuchen, bis er irgendwann jemand Gutes für Sporting Kansas City findet. Irgendwann.
Eben. Es fand ja die, ich sag jetzt mal, erste Double Game Week der MLS-Saison statt. Doch bevor wir über die ersten Spiele sprechen, wäre mein Vorschlag, richten wir mal den Fokus auf ein sportliches Ereignis, was ein bisschen größer ist als die MLS. Und zwar, ihr wisst alle, die WM findet ja in dem Jahr statt. Und in den letzten Tagen gab es ja News, beziehungsweise ich hole weiter aus, in Deutschland oder generell ist es ja so, wenn ihr ein Ticket habt, zum Beispiel für die Veltins-Arena, dann habt ihr an dem Tag auch ein Zugticket für den ÖPNV in dem Gebiet, dass ihr kostenlos anreisen könnt, dass ihr die Straßenbahn nutzen könnt, die Straßenbahn ist S-Bahn, die U-Bahn, Bus, Zug, whatever. Anzureißen und abzureißen.
Ich musste da in vielerlei Hinsicht widersprechen. Zum einen, bei Hertha zum Beispiel ist das nicht so. Also da hast du nicht mehr das Bahnticket mit drin. Und zum anderen, in Berlin zum Beispiel ist die S-Bahn nicht die Straßenbahn. Das sind unterschiedliche Dinge bei uns. Aber kennt ihr in diesen kleinen Städten nicht.
Sorry. Danke fürs Korrigieren, Anne. Es ist, wie gesagt, meistens so. Aber es gab ja jetzt die News. Du hast es ja auch gehört, Anne, dass die Stadt New York, was glaube ich, auf die Idee gekommen ist, hey, warum kostenlos? Weil ihr müsst ja irgendwie zum Stadion kommen. Und laufen ist bei Stadien, die an der Autobahn liegen, nicht optimal bzw. unmöglich. Und dann dachte man sich, gut, verlangen wir doch einen dreistelligen Betrag als Zugticket. Jetzt gab es ja die News in Deutschland, wo scharf kritisiert wurde. Anne, du hast ja WM-Tickets. Du hast dich ja, denke ich, damit befasst. Kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen aufklären, dass nicht alles ganz so schlimm ist und jetzt nicht jeder, der in den USA ist, 130 Euro, Dollar, whatever, für ein Zugticket blechen muss?
Ich glaube, es sind sogar bis zu 150 Dollar für das Zugticket, 80 Dollar für den Bustransfer. Aber ja, was wir da in New Jersey gemacht haben, ist vollkommen absurd, aber das ist genug ausdiskutiert, denke ich. Allerdings, das kommt immer von den Kommunen selbst. Also das ist in dem Fall, ausnahmsweise muss man die FIFA da mal in Schutz nehmen, die haben damit gar nichts zu tun. Es gab ursprünglich sogar wohl mal eine Vereinbarung, dass wer ein Ticket hat, kostenlos den ÖPNV dort nutzen kann. New Jersey dachte sich, ha, ihr könnt uns mal. In Boston haben sie das recht ähnlich gemacht. Da haben sie das Ticket auch deutlich teurer gemacht. Ich glaube 80 Dollar oder 60 Dollar, was sonst auch nur roundabout 10 oder 12 Dollar kostet. Allerdings gibt es auch Städte, die sind ein Positivbeispiel. Beispielsweise aus Atlanta habe ich bisher noch gar nichts gehört. Man weiß ja, das Mercedes-Benz Stadium ist in der City von Atlanta. Da kann man also hervorragend auch mit dem ÖPNV anreisen oder zur Not laufen, was ja in New Jersey gar nicht geht. In Philly zum Beispiel, das Stadion ist im Süden der Stadt, aber trotzdem noch in der Stadt und ÖPNV-mäßig auch sehr gut zu erreichen, sowohl mit Bus wie auch mit, doch U-Bahn war das eher. Und dort hat man schon bekannt gegeben, der Ticketpreis bleibt. Das heißt, die Fahrt zum Stadion wird dann 2,80 Dollar waren es, glaube ich, kosten. Und noch viel schöner, die Rückfahrt, die wird kostenlos sein. Das kenne ich auch von den Eagles-Spielen. Da machen sie einfach die Drehkreuze würde ich es jetzt nicht sagen, aber sie machen im Prinzip alles auf, sodass die Fans, die Menschenmassen, die dann aus dem Stadion ja strömen, dass die bequem in die U-Bahn können und da nicht jeder erst noch sein Ticket rüberziehen muss, was ja ewig dauern würde, und dann alle schön abtransportiert werden können, damit das so schnell wie möglich geht. Und ja, man sieht also, es geht auch wirklich positiv. Nicht alles ist blöd bei der WM, aber man muss auch sagen, also die versuchen wirklich auf viele Art und Weise den Leuten massiv das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Definitiv, ja, nicht nur Ticketpreise, wir hatten es ja schon oft genug erwähnt, auch Parkplätze und jetzt natürlich Zugtickets oder Bustickets. Da ist es schön, dass sehr viele Städte dem entgegensteuern. Nichtsdestotrotz, es ist halt ärgerlich, dass manche Kommunen sich da was rausnehmen, beziehungsweise die Not ausnutzen, um noch mehr Profit zu machen, was halt echt ärgerlich ist, weil die Tickets sind teuer, Hotels sind teuer und viele Leute, einfache Leute, sag ich mal, die einfach nur eine WM schauen wollen, haben halt einfach die Kapazität dafür leider, oder das Budget dafür leider nicht, muss man ja einfach so sagen.
Und dann muss man ja auch sagen, der ÖPNV ist in den USA vielerorts auch gar nicht gut ausgebaut. Also es gibt Städte, da kommst du hervorragend mit ÖPNV zurecht. New York, New Jersey ist da durchaus ein Beispiel. Auch in Philly und DC, jetzt nur als Beispiele, funktioniert das hervorragend. Aber es gibt ja so Stadien, die sind ja gar nicht in der Stadt, sondern die sind weit außerhalb, meistens dann auch noch in anderen Städten sozusagen, aber in der Nähe, was relativ ist für die USA. Und da bist du natürlich, wenn du kein Auto hast, bist du definitiv auf eine Bahn angewiesen, weil du eben nicht mal schnell die, keine Ahnung, 30 Kilometer da laufen kannst, bis du dann am Stadion bist. Oder wie in New Jersey, dass du da einfach gar nicht laufen kannst. Und dann ist es natürlich umso frecher, dass man so agiert. Und wer agiert so? Es sind die Kommunen, wo genau das der Fall ist, also wo die Stadien sehr weit außerhalb sind. Okay, ich habe von der Westküste jetzt noch nichts gehört, dass San Francisco Stadium, wie sie es genannt haben, oder San Francisco Area Stadium, was ja absolut nicht in San Francisco ist, sondern weit, weit weg und in einer komplett anderen Stadt. Da, also aus der Region habe ich noch gar nichts gehört, wie es mit Ticketpreisen aussieht, aber die sind ja tendenziell auch nicht so wahnsinnig gut ausgestattet mit ÖPNV. Aber ja, in Boston haben wir das Ganze, weil natürlich das Stadion nicht in Boston ist, sondern Foxborough, heißt also, da ist eine große Distanz. In New Jersey haben wir schon drüber diskutiert. Kansas City habe ich auch noch nichts gehört, aber da ist das Stadion ja auch so, naja, auch schon wieder so ein bisschen außerhalb, aber noch im Rahmen. Mal sehen, was die anderen Städte sich da überlegt haben.
Definitiv. Das werden wir aber auch sehen, Anne, oder?
Definitiv. Wir werden dann drüber reden und ich werde auch berichten. Wir können mal ganz kurz, wenn wir eh schon beim Thema WM sind, hast du das aus Italien mitbekommen? Ich meine jetzt nicht die italienische Nationalmannschaft, ich meine einen Spieler, der Verbindung zur USA hat.
Meinst du, wie heißt er? Gianluca Busio?
Nein, ich meine Jonathan Klinsmann.
Jonathan Klinsmann, der sich schwer verletzt hat.
Exakt, der hat sich eine Halswirbel gebrochen oder so. Auf jeden Fall schwere Verletzung, Saison aus und damit definitiv auch WM aus. Ob er jetzt wirklich in den Kader berufen worden wäre, kann man schlecht sagen. Er war zwar hin und wieder mal mit im Trainingscamp, aber es waren auch sehr viele andere Torhüter da. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er tatsächlich mitgekommen wäre. Aber er hat ja in Italien sich zuletzt gut entwickelt. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er sich da auch sehr wohl fühlt. Das ist jetzt natürlich wirklich richtig bitter für ihn.
Das ist sehr ärgerlich. Da wünsche ich mir natürlich nur die besten Genesungswünsche, weil eine WM in eigenem Land, da auch nur im Kader zu sein, muss das Größte für dich sein. Klar, generell, jede WM ist natürlich genial, aber wenn du Veranstalter bist oder Austragungsort, dann ist es noch viel geiler. Zu der Verletzung, ich habe es ja nur die Headline gelesen und das sieht man ja mal in Deutschland oder generell. Der Name Klinsmann hat ja eine gewisse Ausstrahlung, sag ich mal, und ein gewisses Standing bei uns.
Man hat ihn schon mal gehört.
Und stand dran Klinsmann, Sohn von Jürgen Klinsmann. Stand dran nicht Jonathan Klinsmann, sondern Sohn von Oder irgendwie so stand es dran, dass man auf alle Fälle eher draufklickt, weil Jürgen Klinsmann im Titel steht. Also das ist interessant. Aber wie gesagt, nur die besten Genesungswünsche. Und hoffentlich sehen wir ihn zeitnah wieder auf dem Feld.
Oh ja. Hast du übrigens mitbekommen, die FIFA hatte doch mitgeteilt, dass alle Spiele ausverkauft wären. Das stimmt nicht.
Allein, ja, das war am 1. April, Anne.
Nee, das haben sie davor schon, deutlich davor schon mitgeteilt. Allein das Eröffnungsspiel der USA, dort gibt es wohl scheinbar noch 30.000 Tickets. Allerdings muss man auch dazu sagen, warum gibt es 30.000 Tickets?
Zweitmarkt.
Die sind da jetzt in dem Fall gar nicht gemeint unbedingt. Ich hatte ja ursprünglich auch geplant oder wollte eigentlich super gerne zu einem Spiel der US-Nationalmannschaft, hab aber darauf verzichtet, weil es einfach kein einziges Ticket unter 1.000 Dollar gab. Und da muss ich dann leider sagen, nee, geht nicht. Also, was heißt geht nicht, aber mache ich nicht. Das ist ja wohl, es ist ja fernab jeglicher Realität, für 1.000 Dollar sich ein Fußballspiel anzusehen. Und die Ticketpreise sind dort auch bis dato nicht gefallen. Die FIFA arbeitet ja mit Dynamic Pricing, das heißt für Spiele, die von höherem Interesse sind, rufen sie deutlich höhere Preise ab. Deswegen kann man ja beispielsweise Curaçao gegen Elfenbeinküste, kann man Tickets für 120 Dollar bekommen, während Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ich glaube, da gab es keine unter 120 Dollar. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher,
aber... beides mal 120 gesagt, oder wie?
320 zu 120, falls ich jetzt falsch gesagt hatte. Und ja, in den USA oder für die Spiele USA und auch Kanada und Mexiko gab es einfach gar keine Spiele oder gar keine Tickets zu anderen Preisen. Lass es jetzt mal 940 Dollar gewesen sein, aber in dem Umfeld bewegen wir uns.
Ich stelle in keiner Relation, Anne. Also machen wir uns nichts vor. Wir lieben zwar alle den Sport und wir würden, glaube ich, sehr viel Geld zahlen und es sind bereits sehr viel Geld für gewisse Spiele zu zahlen. Ist bei mir nicht anders, aber auch ich habe halt eine Schmerzensgrenze, sag ich mal.
Ja, und das haben eben auch viele Amerikaner, die dann an der Stelle auch sagen, nein, dann gucke ich mir das lieber in der Bar an, dann gucke ich mir das mit Freunden an. Es gibt ja auch diese komischen Fanfeste, aber da musst du auch Eintrittskarten für kaufen, was komplett absurd ist.
Ja, das
einige davon,
also wie gesagt, die wird komplett durchkommerzialisiert. Ja. Und das ist halt so ein bisschen ärgerlich, weil da geht so der Reiz verloren, finde ich.
Ja, sowieso. Einige der Fanfeste sind übrigens auch schon abgesagt. Also ich meine, dass in New York oder New Jersey, eins von beiden, ist abgesagt oder zumindest hat man den Ort nochmal gewechselt, der dann irgendwie weniger cool ist. Ja.
Weil nicht so viele Tickets verkauft, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber also ich habe mir bis dato auch, also A, habe ich mich bis dato noch überhaupt nicht informiert, wo es solche Fanfeste gegeben hätte. Und B, habe ich dann Lust, da Karten zu kaufen? Keine Ahnung, wenn sie 10 Dollar kosten, dann vielleicht. Aber wenn sie zu viel kosten, dann auf keinen Fall. Dann kann ich mich auch in eine Bar setzen und da das Spiel sehen.
Naja, schauen wir mal, wie es wird. Wahrscheinlich wird wieder irgendwer von der FIFA sagen, das war die beste WM.
Die allerbeste WM aller Zeiten.
Ja, und man sieht nur Dollarzeichen in den Augen.
Ja, absolut. Soll ich noch ganz kurz mal zu einem News-Bereich aus der NWSL rüberspringen?
Sehr gerne. Also wie gesagt, wir reden ja eh noch nicht über die MLS, Anne. Das kommt ja gleich. Keine Sorge. Nur WM-Talk ist, denke ich, auch mal entspannt für den Einstieg hier.
Gut, die MLS war auch wild genug. Es gibt News aus der NWSL und diese News sind durchaus interessant, denn es wird ein weiteres NWSL-Team geben ich glaube 28 oder so, 9, ja doch 28 war es, nämlich aus Columbus. Sie sind damit dann das 18. Team und was vielleicht noch interessant ist, wie viel sie dafür zahlen mussten, nämlich 110 Millionen Dollar und damit 40 Millionen Dollar mehr als Atlanta, die ebenfalls im gleichen Jahr starten werden. Also auch innerhalb der NWSL hat sich der Preis für Expansion-Teams nochmal deutlich erhöht. Aber spricht ja auch dafür, dass das Interesse und dass der Markt auf jeden Fall da ist und die Investments halt getroffen werden. Aber dementsprechend, die Liga wird größer Und die Liga wird sich eventuell auch verändern. Und das wird noch interessant werden, weil, so wie die Gerüchteküche es sagt, und meistens, wenn es aus so diesen Richtungen kommt, dann steckt da auch sehr viel Wahrheit bei, wird die NWSL sich wahrscheinlich auch dazu entscheiden, den Kalender zu ändern. Nämlich zu dem europäischen FIFA-Kalender, nenne ich ihn jetzt mal, gehen. Das ist deshalb interessant, weil die USL Super League, die erste Frauenliga, die die USL als Konkurrenz zur NWSL gemacht hat, die spielen ja schon in diesem Rhythmus. Und das ist jetzt aktuell noch deren Alleinstellungsmerkmal, was sie dort haben. Wenn allerdings die NWSL, die eine viel höhere Bekanntheit hat, die viel bekanntere Spielerinnen hat, wenn die auch in diesen Kalender wechseln, dann wird's für die USL Super League nochmal ein bisschen härter. Also vielleicht hat man da auch aus strategischen Mitteln dann jetzt gesagt, okay, auch wir planen jetzt zeitnah zu wechseln. Und das könnte ich mir vielleicht sogar auch schon für 2027 oder 2028 vorstellen, dass sie das recht ähnlich zur MLS machen.
Wird sich zeigen. Anne, wenn da draußen jetzt ein Zuschauer ist, wo kann man denn die NWSL sehen? Als Europäer oder als jemand im Dachgebiet?
Oh, das ist eine gute Frage. Es gibt auf der NWSL-Seite gibt es, man kann sich da einen Account machen und dann die Spiele sehen als Nicht-Amerikaner. Die Europäer können das meines Erachtens nach sogar kostenlos. Es gab auch eine Zeit lang, dass sie es bei DAZN gezeigt haben, aber da ich keins habe, kann ich nicht nachvollziehen, ob es da noch gezeigt wird. Weiß nicht. Also ich gucke, wenn dann meistens über den NWSL-Stream, den sie selbst anbieten.
Okay, gut. Haben wir noch was zur WM oder zu NWSL?
In diesem Moment gerade nicht.
Sehr schön, dann würde ich mal vorschlagen, ihr nehmt einen Schluck Wasser, weil die Temperaturen sind ja wärmer geworden und ich möchte ja, dass ihr mindestens 1,5 Liter pro Tag trinkt. Heißt, ihr hört jetzt ein bisschen Werbung und wir sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Willkommen zurück hier auf meinem Sportpodcast, zu unserem MLS-Podcast. Wir haben uns da eben über die WM und die NWSL kurz unterhalten. Reden jetzt über die Double Game Week, die ja einige Teams hatten. Und uiuiui, es war wild, um es mal so zu sagen. Ich weiß so gar nicht, Anne, wo man da anfangen soll. Also in New York 16 Tore, ja, streng genommen. Dann wurde ein Team, ja, es gab ein cooles Tor. Eine alte Fußball- bzw. Tischkicker-Regel, nach der hätte dieses Team gewonnen. Und dann gab es ein 0-0.
Lass uns über das 0-0 sprechen.
Okay.
Wie waren witzig?
LAFC gegen Colorado, 0-0.
Ich würde, was übrigens auch stark ist von den Rapids, da 0-0 gegen LAFC. Und davor hat der LAFC ja auch verloren. War keine gute Woche für die. Aber lass uns unbedingt mal über Toronto sprechen, weil die hatten ja schon eine wilde Woche hinter sich.
Also, gut, wir können auch über die vergangene Woche reden, weil wir haben, glaube ich, gerade einen Spieltag übersprungen, Anne. Fällt mir gerade so ein. Aber die Spiele waren zu wild, als dass wir nicht direkt darüber sprechen. Also, ich bitte dich.
Ja, ich würde erst mal ganz kurz auf Toronto gegen Austin eingehen, weil diese Partie endete 3-3 und war genauso wild wie die Partie, die Toronto dann ein paar Tage später hatte. Und also ich weiß nicht, was die da in Toronto trinken oder was da im Trinkwasser ist. Aber das war alles wirklich sehr, sehr spannend, kann
es
man sagen.
Ja, es gibt ja die berühmte Szene aus einem sehr guten Film, den ich ja jedem nur empfehlen kann, aus Ritter der Kokosnuss. Mit dem, ich glaube, schwarzen Ritter einigen wir uns auf Unentschieden. Und ich glaube, nach dem Motto hat Toronto die letzten zwei Spiele bestritten, weil es war vogelwild. Also, machen wir uns nichts vor. Also, gegen Austin 3-3, nachdem man kurz vor Schluss erstmals 2-3 bekommt und dann noch das 3-3 erzielt. Absolut geil, natürlich. Ich meine, kurz vor Schluss, Ausgleich zu Hause, machen wir uns nichts vor. Und du denkst eigentlich, gut, du gehst jetzt ins nächste Spiel rein, willst besser spielen gegen Philly und legst erstmal 2-0 hinten gegen Philly.
Na gut, die dachten sich, wir machen das hier spannend an der Stelle. Wir haben jetzt keine Lust irgendwie auf so ein super langweiliges, was ja einige Teams hatten, dass es bis zur Halbzeitpause irgendwie nur 1-0 oder vielleicht sogar 0-0 ja. Stand. Nö, wir fangen hier gleich richtig an.
Eben. Ich finde es auch nett von Toronto, den Gegner erstmal in Sicherheit zu wiegen. Du denkst so, ja, macht ihr erstmal, wir kommen dann noch. Wir haben es gegen Austin gemacht, wir kamen dann am Ende, macht ihr erstmal. Und so schnell Philadelphia ja in Führung war, kurz vor der Pause und eigentlich kurz nach Wiener Anpfiff, so schnell hatte Toronto eigentlich auch wieder ausgeglichen mit 8 Minuten, Sargent und Franklin. Also, und dann hast du ja gesehen, gut, Toronto will die Punkte. Aber Philly dachte sich ja kurz vor Schluss, nein, machen wir nicht. Und
kurz vor Schluss heißt übrigens in dem Fall in der 89. Minute haben die dann das 2-3 gemacht.
Ja, in
der
89. Minute, aber die Sache ist, oder ich sag's anders, ich gehe ab und an, vielleicht einmal die Woche oder so mit einem Account noch auf X und schau mir Nachrichten von Schalke tatsächlich an, aber ich kriege immer noch so andere Feeds reingespielt, so mit dem Motto, dass ja die ganzen Admins von Fußball-Accounts posten ja immer, wenn ein Tor fällt, ein GIF oder ein Bild von einem Spieler, der das Tor gemacht hat. Ihr kennt's ja. Manchmal ein GIF, manchmal ein Bild. Und die haben ja wirklich jeden Spieler in der Pipeline. Egal, ob es ein U19-Spieler ist, der noch kein einziges Spiel gemacht hat, oder ein 16-Jähriger, der gerade debütiert, oder ob's Messi ist, sag ich jetzt einfach mal. Die haben diese Grafik, die haben klar, von manchen ein paar mehr, von manchen ein paar wenigen, von ein paar eine Grafik. So, vom Torhüter, Anne, um mal auf ihn sprechen zu kommen. Und es gab mal wieder ein Torwarttor.
Was hier mal wieder heißt halt, übrigens, es ist das dritte Torwarttor in der MLS-Geschichte.
Ja, dieses Jahr habe ich meine im Fußball-Kosmos, wo unsere Sphären jetzt unterwegs sind, weil an das letzte Torwarttor, was ich mich erinnern kann, das war gegen Real Madrid. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob Sporting oder Benfica war, weil ich keinen angreifen will, weil ich weiß es nicht mehr. Aber dann hat der Keeper auch in der Nachspielzeit mit dem Kopf sein Team weitergebracht. Und hier, Kopfball, Torwarttor, zählt halt leider nur einfach nicht wie beim Tischkicker, doppelt. Aber so stand es halt 3-3 und ist geil. Also ich glaube, selbst wenn ich Philly-Fan wäre, fände ich es geil, wenn ein Keeper ein Tor macht. Also es ist so eine Sache, die du halt wirklich fast nie mitbekommst. Und wenn du es erlebst, dann kannst du sagen, ich war im Stadion und habe sowas erlebt.
Vor allem, ich liebe so ein bisschen die Situation, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Es steht zwar
jetzt... Der ist ja 10 Minuten im Strafraum. Also wirklich, Legenden besagen, nach dem 3-2 hat er sich aufgemacht in den Strafraum von Philly und hat gewartet, bis ein Ball auf seinen Kopf kommt. Ja. So lange stand er da drinnen.
Aber dass er sich auch denkt, jetzt ganz oder gar nicht, ich gehe hier aus meinem Tor raus in der Nachspielzeit, mir egal, ob wir uns jetzt noch einen Treffer fangen und gehe da mit nach vorne. Das Ganze war ursprünglich eine Ecke gewesen, aber das machen sie nicht gut. Der Ball tänzelt dann halt im Strafraum die ganze Zeit vor sich hin. Er läuft auch ein paar Mal, er läuft sich ganz gut frei sogar. Und dann irgendwann steht er relativ gut zentral in der Mitte und steht aber auch relativ frei und ist natürlich auch ein großgewachsener Mann. Und es ist nicht wirklich ein Kopfball, sondern es ist so die Mischung aus Kopf und Schulter. Aber trotzdem ja, macht er damit sozusagen so einen kleinen Übersteiger über den anderen Torhüter. Es sieht schon cool aus und es ist ein richtig cooles Tor in der Nachspielzeit auch noch. Tor der Woche, ohne Frage.
Ja, überleg mal, du hast ihn jetzt bei Kickbase, also ich habe ihn leider nicht aufgestellt, aber überleg mal, du hast ihn. Ja, muss ein geiles Gefühl sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es gibt. Tatsächlich müssen wir mal nachschauen.
Aber es ist auch übrigens wirklich witzig, dass sie sogar, ich weiß gar nicht, ob das wirklich alle Teams machen, aber Toronto macht es, dass sie am Anfang der Saison, wenn sie halt die Fotos und Videos von den Spielern machen, dass sie ja wirklich dann offensichtlich von allen Spielern, wahrscheinlich auch vom Kidman, dass sie da Aufnahmen machen, wie die ein Tor bejubeln, damit sie das in dem Moment tatsächlich auch hatten. Also, was da für Zufälle mitgespielt haben.
Deswegen habe ich es erzählt, also, ja.
Und stell dir vor, du bist zweiter Torhüter und die sagen zu dir, ja, hier, komm mal ran, wir machen jetzt einen Torjubel von
Let's
dir.
Let's pretend you score a goal. So. Ja, long goal, or what?
Ja. Oh. Ja,
als Torhüter ist es realistischer, dass du, glaube ich, ein Eigentor erzielst, ja, als dass du einen Tor für dein Team erzielst. Aber wir haben es gesehen, wir sind hellauf begeistert. Aber Anne, um mal im Kontext weiterzufahren, es war ja schon sehr wild. Also, dass ein Keeper trifft, ist sehr interessant. Aber wir müssen mal über ein anderes Team reden, was am Wochenende zurückgeschlagen hat. Gut gegen Chicago. Und unter der Woche auch wieder absolut wild gespielt hat. Also, Defensive nicht vorhanden, Offensive sowas von da. Also, klar, wenn du gleich viel Tore schießt wie der Gegner, verlierst du nicht, aber du gewinnst halt auch nicht.
Ja.
Und wenn du halt, gut, man kann es jetzt sich drüber streiten, ob es gewisse Qualitäten hat, wenn du nach Rückstand so krass zurückkommst und der 2-Tore-Führung zweimal in Folge aufholst, aber der Weg dahin ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Rede ist von FC Cincinnati, hatten vergangenes Wochenende ja gegen Chicago gespielt und waren 3-1 hinten zur, nicht zur Pause, aber kurz nach der Pause, nur um dann in den letzten 10 Minuten erst durch den Elfmeter und dann durch ein Eigentor das Ding noch zu drehen, beziehungsweise einen Punkt zu Hause zu lassen. Spektakuläres Spiel, ganz klar. Ärgerlich für Chicago, aber Chicago hat als Chicago Sachen gemacht. Dachte man, gut, war ein Ausrutscher. Aber, Anne, was war denn gegen New York City FC los? Also, ein 3-3 ist ja schon heftig.
Ja.
Aber, was da passiert ist, vor allem, was macht New York City FC in der Nachspielzeit? Dachten die nach 90 Minuten, ist vorbei.
Ja, klar, die hatten schon Pizza bestellt. Die haben gerochen, wie gut es da in der Umkleide schon riecht und waren gedanklich alle schon bei der Pizza. Kann ja keine Ahnung, dass das Spiel noch länger geht. Also was ist da das überhaupt? Aber Cincy dachte sich halt auch, naja, Moment, das hat ja jetzt am Wochenende hervorragend geklappt mit dem, wir liegen 3-1 zurück. Machen wir doch nochmal. Und also, man muss allerdings auch dazu sagen, in beiden Spielen fand ich Cincinnati jetzt noch nicht mal schwach. Also sie hatten zum Teil wirklich blöde Fehler in der Verteidigung, hatten aber auch Pech gehabt, gerade in der Offensive. In dem Spiel gegen die New York City FC ist ihnen auch ein Tor aberkannt worden, wo ich die Entscheidung jetzt nicht so ganz gefühlt habe. Die Begründung war faul während des Angriffs. Allerdings, ja, der Spieler vom New York City FC ist gestürzt. Allerdings in meinen Augen eher aus der Bewegung heraus. Und vor allem, der Ball war zu dem Zeitpunkt schon längst weiter. Also der Cincinnati-Spieler hatte den Ball schon weitergepasst. Und dann erst kam es zu dieser Situation mit dem New York City FC-Spieler. Aber die Situation mit dem Ball war schon viel, viel weiter weg. Also beide hatten überhaupt nichts damit zu tun. Und trotzdem wird dieses Tor rausgepfiffen. Also das habe ich nicht so gefühlt. Und ja, in der Nachspielzeit dachte sich sonst wieder, naja, jetzt fangen wir mal an. Jetzt wird spannend quasi.
Wie ich bereits vorhin gesagt habe, zu Toronto erstmal den Gegner in Sicherheit wiegen und dann eiskalt zuschlagen.
Ja, genau, so macht
man's. Bin drei Minuten aus dem 4-2 in 4-4 machen. Am Ende wieder ein Penalty. Evander hat ihn natürlich verwandelt. Ja. Weiß ich, was man dazu sagen soll.
Aufregende Woche für Cincinnati auf jeden Fall.
Definitiv. Also die Woche war ja mehr als aufregend. Aber es war ja langweilig, wenn es nur ein 4-4 gäbe, Anne, oder?
Es gab noch eins. Habe ich nichts mitbekommen.
Hast du nichts mitbekommen? Oh. Weiß nicht. Wie nennt man das Spiel bei euch? Ist es nicht ein Derby sogar? Oder?
Ja. Es ist die.
Wie habe ich vor der Aufnahme zu dir gesagt? Wurdet ihr gebaribot?
Es ist die DC Hate Week.
Die DC Hate Week. Ich habe leider Ty Baribo nicht aufgestellt. Aber ja. Vielleicht sollte ich mal wieder einen Artikel schreiben, jetzt nachdem er 3 Tore geschossen hat, warum er MVP werden sollte, weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie im Club drinne, der Baribo underrated findet. Der muss übrigens mit zur WM, meiner Meinung nach.
Ja.
Gut, auch wenn sein Land vermutlich nicht dabei ist, aber...
Das könnte ein Problem sein. Ja, also Red Bulls gegen DC United, auch ganz wilde Partie. Ich glaube, die Red Bulls haben irgendwas falsch verstanden. Die hatten am Wochenende schon so ein richtiges Kackspiel gegen ihr Kryptonit aus Montreal. Und also offensichtlich hat man denen gesagt, es ist vollkommen egal, wie viele Tore ihr hinten kassiert. Wichtig ist nur, wie viele Tore ihr vorne macht, weil pro Tor gibt es einen Punkt. Am Wochenende haben sie sich einen Punkt geholt, zumindest in ihrer Rechnung, in der Realität war es kein Punkt. Und jetzt bei dem Spiel haben sie sich 4 Punkte geholt, aber das andere Team hat sich leider auch 4 Punkte geholt. Positiv erwähnen kann man, Justin Hall hat wieder ein Tor gemacht, also der ist gerade wirklich on fire, dafür, dass der erst 17 ist. Ja, aber der Rest ist schwierig, Verteidigung hatten beide nicht da. Die konnte vielleicht nicht mit dem Zug fahren, vielleicht war das Zugticket zu teuer, dass sie einfach beide Verteidigungen zu Hause gelassen haben, um ein bisschen Geld zu sparen.
Ist aber nett, das Gentleman Agreement, finde ich dann, wenn du so weit gehst.
Ja, aber eigentlich machst du das ja mit dem Rivalen nicht.
Ja, aber ich finde, es ist trotzdem, wenn du, wie heißt es, halte deine Freunde nah, aber deine Feinde näher. Also das ist ja auch so eine Sache, die du halt machen muss, sag ich mal.
Man trifft sich auch noch mal im Laufe der Saison. Und dann geht's vielleicht anders zur Sache. Wer weiß das
ja,
schon.
Ja, das sowieso, denke ich. Das denke ich auch.
Aber können wir mal über Real Salt Lake sprechen? Die hatten nämlich ein auch sehr faszinierendes Spiel. Ich meine jetzt nicht das Miami-Spiel, das haben sie nur zu 2 verloren. Vollkommen egal. Aber sie hatten am Wochenende ein Spiel gegen San Diego. Und sagen wir es mal so. Real Salt Lake hat nach 6 Minuten mit 2-0 geführt. Und 2 Tore sind quasi innerhalb von einer Minute gefallen. Darunter ein Tor von einem Abstoß, der erst vom Verteidiger gemacht wird. Der passt zu seinem Torhüter. Der Torhüter will den Ball zurück zu seinem Verteidiger passen. Und dann kommt Diego Luna dazwischen und schiebt das Bein rein. Und daraufhin rollt der Ball ins Tor. Das ist ein sehr ungünstiges Tor aus Sicht von San Diego. Ideales Tor natürlich aus Sicht von Real Salt Lake. Und wie gesagt, eine Minute später kam direkt das nächste Tor. Real Salt Lake hat auch wirklich gut gespielt. Sie hatten mehrere sehr gute Kombinationen mit im Spiel, die gezeigt haben, da steckt ganz viel Potenzial in dieser Mannschaft. Und also San Diego ist einfach in dieser Saison, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Also da hat nicht viel gestimmt.
Aber warum?
Weil also irgendwie, es stimmt die Zuordnung zu keinem Zeitpunkt. Das Timing ist wahnsinnig schlecht bei denen. Und ja, sie schießen nach vorne fast keine Tore. Sie haben zwar in dieser Partie, die endete 4-2, haben sie zwar zwei Tore logischerweise gemacht. Eines kam, glaube ich, aus dem Spiel heraus. Das andere war ein Elfmeter gewesen, der ja kurz vor Schluss dann noch gegeben wurde. Ist auch okay. Aber ansonsten kam da nicht so viel. Und der letzte Sieg ist vom 12. März. Da in dem Fall aus dem Champions Cup. Und in der Liga haben sie zuletzt gegen, genau, Sporting Kansas City gewonnen. Also, da läuft's absolut nicht. Ansonsten haben sie quasi fast nur verloren. Beziehungsweise das letzte Spiel, was sie gegen Real Salt Lake hatten, wo sie zu Hause gespielt haben, das war immerhin ein Unentschieden gewesen. Ja, sie haben an dem Spieltag da, also jetzt unter der Woche, haben sie dann gegen Houston gespielt. Da haben sie nur 1-0 verloren. Allerdings, Houston hätte definitiv noch mehr Tore machen können. Die hatten unter anderem einen Pfostentreffer mit dabei. Und da war mehr Potenzial. Auch für San Diego gab es durchaus auch Torchancen. Aber Houston war da schon das stärkere Team. Und definitiv ein Problem, was San Diego hat, ist, sie haben es geschafft, in 8 Spielen 7 rote Karten zu bekommen. Und das fängt langsam ein bisschen an, weh zu tun, könnte man sagen. Die 8 Spiele insgesamt, da ist auch der Champions Cup mit dabei. Aber trotzdem, das geht nicht.
Ist ein bisschen zu ruppig, wie sie aktuell spielen, definitiv. Also da muss Mike Guevaras sich was einfallen lassen. Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr kompetenten Trainer. Aber die roten Karten nehmen halt einfach überhand und sind mittlerweile nicht nur für eine Saison zu viel, sondern für eigentlich 3 oder 4 Saisons, meiner Meinung nach.
Ich überlege gerade, gibt es eine Sperre, wenn du zu viele rote Karten in einer Saison bekommst, so wie die Gelbsperre?
Nee. Das hat den Hintergrund, es kommt immer drauf an, was das für ein Vergehen ist. Wenn du jetzt Wiederholungstäter bist, bei einem groben Foulspiel, dann wird natürlich die Sperre immer erhöht, weil für manche Vergehen hast du von bis, also du kannst zum Beispiel sagen, gut, es sind jetzt 6 Spielersperre oder es sind 3 Spielersperre zum Beispiel. Für eine normale Notbremse gibt es halt eigentlich immer 2, bei Torerfolg 1 Spielersperre. Kann auch natürlich sein, wenn es ein grobes Foulspiel ist oder halt eine Verletzung in Kauf genommen wird, dass auch da die Sperre natürlich größer ist. Aber wenn du jetzt 5-mal gelb-rot siehst, bist du halt 5-mal gesperrt und hast halt zusätzlich 5 gelbe Karten, klar. Und bist damit ein 6. Spiel gesperrt, aber ansonsten.
Vielleicht braucht San Diego sowas, dass für sie extra eine Regel eingeführt wird, damit sie lernen, ein bisschen ruhiger zu werden oder besser ins Timing zu kommen.
Schauen wir mal. Hast du was zu dem Spiel oder zu San Diego?
Nee, viel mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen.
Ja, da machen wir einfach mal kurz das Päuschen, nehmen nochmal einen Schluck Wasser und sind dann gleich wieder für euch da. Wir sind zurück aus unserer Pause hier bei unserem MLS-Podcast. Wir haben uns ja eben über ein paar Vereine, ein paar Sorgenkinder unterhalten, die eventuell ruppig sind. Jetzt sprechen wir über ein Team, was, ich will nicht sagen, überraschenderweise oben steht, aber es läuft. Und das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Die Rede ist von den Earthquakes, Anne.
Hatte ich mir was gedacht, dass du jetzt auf die Earthquakes kommst?
Ja, wir müssen über die Earthquakes sprechen. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen zu wenig darüber gesprochen. Haben in 9 Spielen 8 gewonnen, 1 Niederlage. Oh, warte mal, gegen wen haben die Earthquakes denn verloren? Nein, gegen Seattle und auch noch zu 0. Ja, Sapperlot. Nein, also
0-1 übrigens.
Sie haben auf alle Fälle gegen Kansas City gewonnen. Gut, gebe ich ihnen. Philly gebe ich ihnen. Aber Vancouver geschlagen. Und wie es alle heißt, also es ist eine Leistung definitiv. Und die stehen verdient oben. Die letzten 2 Spiele überragend gespielt, Anne. Also zunächst gegen den LAFC. Natürlich aufgrund des Champions Cups hat der LAFC mit, ich will nicht sagen B11 gespielt. Aber man hat deutlich gemerkt, dass, wie sage ich es jetzt, dass San Jose, dass San Jose einfach besser war und halt auch bissiger war im gesamten Spiel. Und wenn du in LA gegen den LAFC die 4-0 vom Platz fegst, es ist ein Standing und ein Statement.
Definitiv. Ich glaube, es war auch die Partie gewesen, wo Timo Werner das erste Mal getroffen hatte, oder?
Korrekt, genau. Deswegen reden wir auch drüber, Timo Werner. Erstes Tor, eventuell eins von sehr vielen, war das zwischenzeitliche 2-0. Nachdem er das 1-0 vorgelegt hat, durfte er selber einnetzen und hat dann kurz vor Schluss, kurz nachdem der LAFC den Anschlusstreffer erzielt hat, seinen wohlverdienten Applaus abgeholt und wurde dann ausgewechselt. Aber Anne, was ist besser als 4 Tore in einem Spiel?
5 Tore.
Korrekt. Und wer hat 5 Tore in einem Spiel gemacht?
Die Earthquakes.
Nachdem man 1-0 hinten lag.
Ist aber auch, ja, ist auch so eine Taktik, oder? Du lässt einfach wirklich den Gegner erstmal kurz kommen, so mit einem Tor. Und danach zerstörst du sie.
Ja, aber auch das ist eine Kunst. Einfach den Gegner in Sicherheit. Wie ich gesagt habe, du gibst dem Gegner erstmal Sicherheit, erstmal so ein paar kleine Körner. Und wenn sie dann mehr wollen, dann schlägst du eiskalt zu. Und vor allem, du wartest ja bis zur Halbzeit. Du gehst in die Halbzeit und denkst dir, so, die freuen sich jetzt, die denken sich jetzt geil, die haben wir im Sack. Und dann noch in deinem Stadion, und dann schlägst du aber eiskalt zu. Und das ist ja gleich 5-fach. Übrigens, Timo Werner per Elfmeter getroffen. Zum genau. 2-1. Ist einer von Fantasy-Team, glaube ich.
Ja, aber der kostet auch relativ viel. Man muss trotzdem sagen, das liegt jetzt alles nicht nur an Timo Werner. Der fügt sich da, glaube ich, ganz gut ein. Aber die Earthquakes spielen auch ohne ihn tatsächlich ziemlich gut. Also die sind sehr, sehr gut auch in die Saison gestartet. Und ich glaube, die Offseason hat diesem Team wirklich gut getan und das ist halt einfach eines von den Teams, die jetzt nicht so extrem viel Geld in den Kader gepumpt haben. Klar, ein Timo Werner kostet ein paar Dollar, aber da gibt's ganz andere Teams, die leben da auf ganz anderen Erden. Und ja, die haben so ein bisschen das Vancouver-Phänomen, finde ich. Einen sehr, sehr soliden Kader, ohne viele überragende Stars, sondern so 1-2 Stars, die du holen kannst. Und ansonsten holst du dir MLS-Spieler, die machst du aber zu Stars. Bei Vancouver ist es zum Beispiel ein Bärhalter und es funktioniert ja doch. Und es ist ein Konzept, was mir richtig gut gefällt, was eigentlich viel mehr in der MLS stattfinden sollte. Übrigens, im Vergleich dazu gibt es Austin, die auch wirklich eine ganz miese Phase haben. Sie sind ja im US Open Cup als eines der wenigen MLS-Teams rausgeflogen gegen Louisville. Okay, Louisville ist auch das beste USL-Team aus der Championship, was du kennen kannst. Aber auch danach hatten sie ja dann, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, das Spiel gegen Toronto 3-3 gespielt, obwohl man auch da, ich glaube, sie waren auch da in Führung gewesen. Und jetzt wieder in Führung und dann mit 5-1 nach Hause geschickt. Auch da gibt es noch Probleme.
Ja, definitiv. Für San Jose geht es übrigens gegen St. Louis. Wird sich zeigen, aber das sollen sie eigentlich holen, das Spiel. Ansonsten gut, wir müssen über ein Team reden. Ich möchte natürlich nicht hier Orlando unterschlagen. Haben ja ihren Trainer ziemlich früh in der Saison gekickt. Ich will nicht sagen, dass sie sich gefangen haben, weil das haben sie nicht. Haben auch am Wochenende gegen Houston mit 0-1 verloren. Aber jetzt zu Hause gegen Charlotte und 4-1 gewonnen. Und ein Doppelpack von einem meiner Lieblingswortspiele in der Saison. Oh je, da. Kommt der Lando wieder an, ne? Oder ist das ein kurzweiliger Effekt?
Naja, ich glaube, Charlotte war jetzt in dem Fall eher der Faktor, warum sie gewonnen haben, weil Charlotte in dieser Saison extrem unkonstant ist. Also da, ich keine Ahnung, die würfeln, glaube ich, einfach vor dem Spiel kurz aus, wie sie heute spielen wollen. Die kann man mittlerweile null einschätzen. Aber so wirklich überzeugend ist Orlando bis dato auch noch nicht. Auch da Blick in den US Open Cup. Sie haben gegen Naples gespielt gehabt. Und das Spiel hatten sie gewonnen mit 0-1. Ich glaube sogar, es war da Verlängerung gewesen. Dann muss man aber auch mal gucken, wer ist denn Naples? Naples ist ein Team aus der League One, also aus der dritten Liga. Klar, die spielen zurzeit eine gute Saison, aber auch da gibt es schon durchaus einige Unterschiede in der Liga. Hätte man höher eigentlich gewinnen müssen oder solider gewinnen müssen. Von daher glaube ich nicht, dass Orlando da wirklich schon durch ist. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss vorher nachgucken, gegen wen die Raptors als nächstes spielen, bevor ich irgendwie mich negativ äußere, aber die spielen. Orlando spielt als nächstes gegen DC. Ist mir egal.
Haben wir noch irgendein MLS-Spiel oder sollen wir mal über ein paar News sprechen?
Ganz kurz sollte man noch erwähnen, in der Eastern Conference ist etwas Interessantes los. Wir haben Nashville, die an der Spitze sind, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Die sind immer relativ weit oben mit dabei in den letzten Jahren gewesen. Klar, wir haben Inter Miami. Und auf Position 3 sind die Refs. Wie hat New England es geschafft, da hochzukommen? Was ist denn da passiert?
Es wird sich noch zeigen.
Naja, also die letzten 4 MLS-Spiele haben sie solide gewonnen. Sie hatten am Anfang der Saison hatten sie ihre Probleme, aber sie scheinen sich da jetzt gerade ganz gut gefangen zu haben.
Ja, aber die holen nur ihre Heimspiele.
Ja.
Und Atlanta. Die hatten jetzt, schau mal, die haben
Beschreibung.
Gegen Cincinnati, gegen Montreal, gegen DC, gegen die Crew haben sie gewonnen. Ey, die haben mehr Auswärtsspiele, mehr Heimspiele. Die Auswärtsspiele verlieren sie. Klar, wenn du die Heimspiele holst, hast du 51 Punkte bis in der Postseason, aber ja.
Ist ja auch krass, wie viele Heimspiele die haben. Sie haben jetzt, das nächste Spiel ist auswärts gegen Miami und danach haben sie dann 4 Heimspiele wieder und ein Heimspiel im US Open Cup gegen Orlando. So, da haben sie mal ein Auswärtsspiel gegen Charlotte. Dann haben sie wieder zwei
ein Auswärtsspiel. Wie ist es möglich?
Ja, dann muss ja, also Rest der Saison ist dann, spielen sie nur noch auswärts oder was? Nee, die spielen, haben doch mal, das ist auch wirklich wild. Da geht doch was mit rechten Dingen zu.
Gut, die haben halt mal 4 Auswärtsspiele in Folge, Alter. Auch als, reicht durch als Auswärtsfahrer. Nee, die werden jetzt erstmal von Inter Miami eingeschult. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Inter Miami ist ein gutes Stichwort. Im Spiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zwischen Inter Miami und ich glaube, es war Salt Lake, was ja Miami 2-0 gewonnen hat, gab es eine kleine Szene von Moura, also Facundo Moura von Inter Miami. Und zwar war Salt Lake im Angriff, war ziemlich am Anfang der Partie, wo es noch 0-0 stand. Und dann gab es eine Flanke, die wird halt eben abgeblockt von ihm. Und dann rennt halt er und der Spieler von Salt Lake in Zweikampf und Moura wird halt gefoult. Gefoult in Anführungszeichen, weil es hat sich herausgestellt, dass es eine Schwalbe war. Und deswegen wurde er jetzt bestraft oder sanktioniert. Ich weiß zwar nicht, mit was für einem Betrag, das gibt die MLS nicht preis. Aber sie haben ihn bestraft. Das gleiche ist auch dem Spieler von den Colorado Rapids passiert. Ex-Sonderspieler. Georgie Minungu, ebenfalls für Simulation, so wie die MLS schreibt. Finde ich hart, Anne, oder? Dass die, also ich finde es cool, dass die MLS da durchgreift, weil es geht halt einfach nicht. Also es bringt nichts, so Schwalben zu machen. Und dementsprechend ist es cool, dass sie es eigentlich sanktionieren, meiner Meinung nach, wenn es auf dem Feld nicht passiert.
Ich finde es auch gut. Und jeder Spieler weiß, die Kameras sind die ganze Zeit auf dich gerichtet. Man wird auch im Nachhinein feststellen, was du da gemacht hast. Und jeder weiß, dass es auch dieses Komitee gibt, was auch im Nachhinein nochmal Strafen vergeben kann. Es könnte übrigens auch noch für oder sagen wir es mal so, es gibt noch einen weiteren Spieler von Miami, der war jetzt im letzten Spiel nicht dabei und der wird auch für die nächsten zwei Spiele nicht dabei sein. Der hat mich in der Partie gegen die Rapids eine rote Karte kassiert.
Ja.
Die hat er...
So viel zum Thema Always look on the bright side of life.
Ja. Wäre er mal auf der bright side gewesen, er hat eine rassistische Beleidigung verwendet, die wir an der Stelle nicht wiederholen, aber die jeder kennt. Und das war leider ein bisschen blöd, weil das war... Man hat es sehr gut feststellen können. Und deswegen völlig berechtigt 3-Spieler-Sperre erstmal. Einfach zusammenreißen.
Immerhin, es gibt so ein bisschen Hoffnung, dass Inter Miami doch nicht alles machen darf, was sie wollen.
Na, hin und wieder muss die MLS so eine Stellschraube dazwischen mal reinnehmen, sonst fällt es zu sehr auf, aber ansonsten.
Haben wir ansonsten noch irgendwas oder habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht, oder? Es war, wir haben es ja schon gesagt, ein sehr, sehr wilder Spieltag. Nicht nur am Wochenende, sondern jetzt vor allem unter der Woche. Von daher, wir haben mit Sicherheit irgendein Spiel vergessen, was auch richtig stark war.
Ja, verzeiht uns das. Ich hoffe, wir haben die Spiele trotzdem soweit korrekt eingeordnet. Am Wochenende findet dann wieder dafür ein Spieltag statt. Wer hätte es gedacht. Und unter der Woche findet dann wieder ein paar weitere Spiele statt. Der Double Game Week. Unter anderem, Anne, das nächste Derby, Stadtderby für euch. Ah, das ist im US Open Cup, pardon, verzeiht.
Ja, genau. Aber es findet in der Tat ein kleines Derby statt, aber ein hier internes. Sporting Kansas City gegen die Sounders am 2. Mai. Nächste Woche.
Das kann man sich sogar sehr gut anschauen, das Spiel. Es gibt nur ein kleines Problem. Währenddessen ist halt zeitgleich zweite Liga. Naja. Wir schauen mal, wie sich die Sache entwickelt. Ich habe für heute nichts mehr, Anne.
Ich auch nicht.
Dann bedanke ich mich wie immer, dass ihr reingeschaltet habt. Empfiehlt den Podcast gerne weiter. Bewertet ihn gerne. Schreibt uns wie immer Themenvorschläge rein. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder, wenn es mal wieder heißt MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, ich verabschiede mich und sag bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.